Yeah, okay. Ja, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah Genug. Das ist der Vater-Sohn-Podcast. Heute wieder mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Voll stark. Also, wir sind angekommen bei Folge 41.
Das stimmt.
Und für mich, bevor ich das Thema sage, vielleicht nochmal so viel vorneweg. Am Ende einer Reise angekommen, beziehungsweise könnte man jetzt mit etwas Pathos formulieren, wie die Amis sagen würden, we've come full circle. Also wir haben uns, wir haben hier einst angefangen unter dem akuten Eindruck, habe ich ja schon gesagt, damals, des Schlaganfalls meiner Mutter und deiner geliebten Ehefrau.
Ja.
Und wir haben gedacht, ich habe mir damals gedacht, dass wir uns schon so oft so spannend und angeregt unterhalten haben und auch diskutiert haben und eigentlich irgendwie immer gut miteinander auskamen in den Diskussionen und ich irgendwie gedacht habe, und ich gleichzeitig den Podcast für mich entdeckt hatte und dann habe ich gedacht, es wäre toll, wenn wir auch ob der Vergänglichkeit der Dinge diesen gemeinsamen Podcast nochmal machen können. Und ich habe das ja schon mal hier gesagt, dass das dann auch vielleicht für die Generation danach von den Lüthes, ne, zumindest in so einer Art privatem Archiv landet. Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass immer weniger Leute uns regelmäßig hören. Wir sind sozusagen...
Ja, wir sind noch nicht so eitel.
Nee, so eitel sind wir nicht. Und wissen, dass wir uns... dass wir auf einem absteigenden Ast uns
befinden. Auch lebensmäßig.
Auch lebensmäßig. So ist es. Und aber bevor jetzt alle denken, ist es die letzte Folge? Nein, das ist es zumindest planmäßig überhaupt nicht, sondern es ist eine weitere Folge unter vielleicht noch vielen, die kommen sollen. Allerdings ist es die letzte Folge, die wir in meinem Elternhaus aufnehmen werden.
Wo wir auch gestartet haben.
Wo wir nämlich gestartet haben. Also jetzt kommt auch endlich meine Rede, Full Circle, weil wir hier sowieso uns hier da nicht genau hier drauf verständigt haben. Das haben wir noch im Restaurant, bevor wir nach Hause gefahren sind zusammen und die Mutter lag ja im Krankenhaus. Und dann haben wir aber nicht viel später hier die erste Folge aufgenommen. Und jetzt nehmen wir hier die Folge 41 auf.
Ja.
Mit dem Thema Vertrauen.
Ja.
Wir vertrauen immer noch in euch, dass ihr die restlichen 5 uns noch erhalten bleiben, die das hören. Nein, Quatsch, ist nur Spaß. Es sind noch ein paar mehr, aber es sind natürlich weniger als am Anfang, was auch völlig okay ist. Und es sind auch weniger als bei diesen bei diesen Eingangsthemen, die ja auch, glaube ich, einfach mehr Leute bewegen. Also wir haben ja, was haben wir nicht schon alles gemacht, aber vor allen Dingen haben wir politische Korrektheit gemacht. Das ist die Folge, die mit Abstand am meisten gehört worden ist. Das ist auch die erste Folge. Und dann auch die Folge zu Krise, zu Scham, die Sachen, die sind noch sehr viel gehört worden. Authentizität.
Ja, das fand ich übrigens eine der schwächeren Folgen, ja, ehrlich gesagt.
Aber so ist es, ne? Das sucht man sich selber nicht aus.
Nee.
Ich glaube, die, wie ist es, Aerosmith müssen auch immer Dream On spielen, ob sie es wollen oder nicht. Ich weiß nicht, wie schlecht die ihren Song finden, aber manchmal ist es ja so, dass
ja,
die,
klar.
Ne?
Klar.
Also, genau. Und unser Thema heute Vertrauen. Wir wissen auch, dass wir genau vor 10 Folgen über Misstrauen gesprochen haben. Das haben wir gerade nochmal nachgeguckt. Wir haben aber gleichzeitig eben ja auch schon erkennen lassen und angekündigt, dass wir über Vertrauen mal reden wollen. Uns gehen meines Erachtens nicht die Themen aus.
Nein, überhaupt nicht.
Uns geht nur jetzt dieser Ort verloren. Und deshalb, wenn ich hier heute nicht ganz so euphorisch und vielleicht hochgejazzt wie sonst bin, vielleicht kommt's ja noch, oder ich lasse mich provozieren oder so, dann liegt das sicherlich auch daran, dass ich jetzt heute mit meiner Familie irgendwie Aachen-Brand auf Wiedersehen sage. Keine Sorge, die Aachener bleiben in Aachen, aber es kam zu einer wohnlichen Veränderung, es kommt nun bald zu einer wohnlichen Veränderung und der Stachel sitzt. Nein, Quatsch, aber...
nein, kann ich verstehen.
Naja, aber wir vertrauen alle darauf, dass das, apropos Vertrauen, das ist, das ist, also sowohl mit dem Podcast weitergeht, als auch, dass ihr natürlich mit der neuen Situation, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich vertraue da nicht nur drauf, dass ihr das genau richtig gemacht habt.
Ja, ja.
So traurig das auch ist natürlich, aber so nachvollziehbar ist das auch. Und klar, also das wird jetzt nochmal für euch eine spannende, du hast es ja selber gesagt, so ein letzter Lebensabschnitt, wo ihr
Ja,
aber nochmal
voll durchstarten.
voll durchstartet und was ja die SozialwissenschaftlerInnen zu Recht sagen, wo ihr jetzt sozusagen die Aktanz, ne? Ihr habt Agency, also ihr seid jetzt nicht, wir müssen euch hier
Ja,
nicht irgendwas,
wir
ihr
machen
macht das,
das.
genau.
Es ist unsere Entscheidung. Es ist eine schwere Entscheidung, weil wir immerhin unser geliebtes und auch wirklich sehr schönes Haus verkaufen und in eine Wohnung in der Aachener Innenstadt ziehen. Nun gefällt uns diese Wohnung auch sehr gut, aber wir tun das ja aus sehr naheliegenden praktischen Gründen. Es ist ein zu großes Haus für zwei Personen. Es ist viel Arbeit. Es hat viele Treppen und wer weiß, wie lange wir noch mühelos Treppen steigen können. Und dann dachten wir, solange wir die Aktanz haben, ja, um dich zu zitieren, solange wir also das alles selber managen können, machen wir es lieber jetzt, als wenn wir auf Hilfe angewiesen sind. Und damit sind wir jetzt seit ein paar Monaten, kann man sagen, beschäftigt. Und jetzt, so in den im nächsten anderthalb Monaten, stehen die entscheidenden Schritte an. Deshalb werden wir hier in diesem Haus keinen Podcast mehr aufnehmen, aber sicherlich noch etliche in Aachen-Innenstadt, wo wir dann
Genau,
sein
und
werden.
wahrscheinlich auch keine mehr, das ist ja die nächste Veränderung, wahrscheinlich auch keine mehr in dieser Pension, wo wir ja auch einige
Ah ja,
Folgen
das stimmt,
aufgenommen
ja,
haben,
weil
ne?
wir
Weil,
ja auch nach Berlin ziehen werden
genau,
mit
ihr habt
einem Fuße,
mit
ein
einem
Koffer in Berlin.
ein Koffer
Wir
in
werden auch einen
Berlin,
Koffer in Berlin haben,
eine
ja, das
kleine
stimmt.
Wohnung in Berlin auch, ja, und so sitzen wir jetzt hier.
Ja, und
Wie,
Vertrauen und
mittelalt
Vertrauen.
und alt und vertrauen dem Prozess. Trust the
Ja.
process, sagen die Amis. Und genau, du hast das Thema vorgeschlagen und du
Ja.
hast es sozusagen ja mit einer gewissen Werf auch
Ja.
schon in der, also sozusagen offiziell angekündigt, also auch
Ja,
nicht so
schon
ein
vor
bisschen
zwei
der Folgen
Folgen.
irgendwie. Und jetzt hast du gesagt, wir müssen jetzt aber mal darüber reden. Ja, und ich vertraue jetzt, dass der Tatsache, dass du dem zum Vertrauen viel zu sagen hast. Ich glaube in der Tat, dass wir in Zeiten leben, in denen ja, Vertrauen, also genau, und das ist, genau, soll ich anfangen?
Ja,
Ja,
okay.
genau, also Vertrauen persönlich, also wir machen ja eigentlich oft diese drei Achsen,
Ja,
persönlich, gesellschaftlich und vielleicht theoretisch oder so, ne, Kulturwissenschaft, philosophisch. Also persönlich würde ich sagen, bin ich leider nicht mit einem großen Vertrauen gesegnet, ne, also das
kein
ist,
Weltvertrauen
kein
hast du.
Weltvertrauen habe ich, ne? Und lange Zeit hatte ich auch wenig romantisches Vertrauen. Das hat sich
Ach so,
tatsächlich,
das ist auch interessant.
ja, ich hatte, also jetzt, das hat
Ist das
dann,
anders,
jetzt ist das
ja?
anders, aber lange Zeit habe ich, ja, habe ich immer gedacht, ich werde hintergangen oder potenziell oder die Nebenbuhler warteten, lägen schon alle in den Startlöchern. Das war so also romantische Weltanschauung, war ich ein ganz schön anstrengender Typ, glaube ich. Also kann ich im Nachhinein auch noch Entschuldigungen an alle Betroffenen
Betroffen.
raussenden. Man ist so, wie man ist und in der Zeit, also man verändert sich und das habe ich zum Glück, die Kurve habe ich gekriegt, aber natürlich für manche zu spät. Die konnten das nicht mehr miterleben.
Ja,
Und
dann.
das, genau, also das ist eine, ja gut, gesellschaftlich ist es gerade, es ist ein heißes Thema, glaube
Ja.
ich, und es ist auch. Ja, wir sind was Vertrauen angeht, glaube ich, ja, sind wir in einer wichtigen Zeit. Also
Ja.
einfach gesellschaftlich. Und dann, genau, theoretisch würde ich eben sagen, genau, wär dann, glaube ich, besonders spannend, so wie Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in Gesellschaft und sowas, wie sich das in Kulturen und Gesellschaften so manifestiert oder wie das diskutiert wird. Da können wir vielleicht auch noch was zu sagen, bin ich mal gespannt. Und das wären so die Sachen, die mich daran
Deine
interessieren. Und jetzt zur
Stichworte.
Zeit ist natürlich die Frage, vertrauen wir den ganzen Prognosen zu der Wahl in den Vereinigten Staaten? Das
Ja.
geht mir natürlich auch relativ krass an die
Ja,
Nieren.
gut. Aber die Prognosen sind ja, glaube ich, sozusagen, dass es ganz eng wird, ne?
Genau, ja, genau.
Ja, also ich will dir jetzt erklären, warum ich dieses Thema so aufgedrängt habe, obwohl wir über ein verwandtes Thema schon gesprochen haben und zwar unter dem negativen Titel Misstrauen. Wir haben auch mal über Freundschaft gesprochen, das war relativ früh, das ist schon länger her. Und da haben wir auch notwendigerweise über Vertrauen gesprochen, weil ich ja der Meinung bin, Freundschaft hat etwas zu tun mit dem Verhältnis von Vertrauen, Vertrautheit und Verlässlichkeit. Aber das will ich jetzt nicht wiederholen, sondern jetzt will ich sagen, warum ich das jetzt unbedingt mal hier besprechen wollte, ist, ich erlebe eine späte, also in meinem Leben, sehr späte, man könnte sagen, Revision oder Krise meines Vertrauens in, ja, hauptsächlich in Menschen. Und die akuten Anlässe will ich jetzt gar nicht im Einzelnen nennen, die haben etwas mit beruflichen Verbindungen zu tun, aber die haben bei mir zu einem Reflexionsprozess geführt, in dem mir deutlich wurde, dass ich sehr viel Vertrauensvorschuss gegeben habe in über Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, und doch, dass ein großer Teil dieser Vertrauensvorschüsse letztendlich doch zu einem negativen Ergebnis geführt haben, sodass ich sagen muss, wenn ich Bilanz ziehe, ist doch der Anteil des berechtigten Vertrauens verhältnismäßig gering gegenüber dem unberechtigten Vertrauen. Und das gehört jetzt zu meinen, sozusagen zu meiner Altersmelancholie, dass ich feststellen muss, die Menschen sind doch nicht so erfreulich, wie ich das eine ganze Zeit dann angenommen habe. Und darüber habe ich jetzt einiges auch so nachgedacht. Dennoch bin ich eben der Meinung, das ist die zentrale These, die ich vertreten will heute, das Vertrauen, ich würde das sagen, dass die Kunst des Vertrauens, also eine besondere Art, Vertrauen zu entwickeln und zu kultivieren, dass die Kunst des Vertrauens ein zentrales Element, notwendigerweise ein zentrales Element ist, jeder erfolgreichen Lebenskunst, dass man aber lernen muss, diese Kunst zu betreiben und nicht einfach zu vertrauen. Und dazu habe ich Gedanken, aber die werde ich erst entwickeln, so im Laufe des Gesprächs.
Okay, aber wenn du redest, kommst du wieder gleich ran. Ne?
Weil, natürlich, wenn du dich nämlich ab und zu lege ich mich dann so halb erschöpft in den Opa-Sessel, auf dem ich im Augenblick genau befinde, der wird mitwandern wird und sehr dann gut werde ich ihn da immer benutzen.
Okay, ja, genau, da würde ich vielleicht einfach direkt fragen, dieses, wenn du darüber redest, also gerade so im beruflichen Kontext, weil die Frage ist ja immer, also so bei Definitionen ist ja immer so die Frage, also Vertrauen genau versus Misstrauen, wäre das Gegensatzpaar wahrscheinlich, ne? Vertrauen oder in mancherlei Hinsicht wäre es wahrscheinlich sowas wie auch Vertrauen und Skepsis oder Vertrauen und Unsicherheit. Und also vielleicht mein Ansatzpunkt wäre, also meine Erfahrung, meine eigene Erschüttertheit, glaube ich, mit dem Vertrauen hat ja viele biografische Gründe gehabt, glaube ich, ne? Also als junger Mensch, dass ich diese Krankheit halt hatte und am Knie diese Krankheit und deshalb irgendwie so ein bisschen natürlich dieses, so eine Unbeschwertheit oder so ein unbeschwertes Vertrauen in die Welt habe ich da, glaube ich, eingebüßt und hatte dann auch wirklich immer auch so einen Hang zum Pessimismus, also auch, dass einem Schlimmes widerfahren könnte und das dann auch ganz früh in so dieses, ich glaube, in so einer Kombination mit mangelndem Selbstwertgefühl als Jugendlicher und ich glaube, dass das ziemlich verbreitet ist, also ich will jetzt hier auch kein riesen selbstdiagnostisches Fass aufmachen, ich glaube, also strukturell verunsichert sind die meisten Teenager, ne? Das ist das irgendwie das Teenage-Dasein so und da ist es aber dann natürlich, da hatte ich dann oft, glaube ich, aus mangelndem Selbstwertgefühl nicht das Vertrauen in die Person gegenüber. Und da glaube ich, was die Amis da so auch etwas pathetisch und vielleicht so kalenderspruchmäßig sagen, ist da, glaube ich, schon richtig, dass es ist für einen selber immer schwieriger, sich vorzustellen, dass man zu Recht geliebt wird, wenn man sich selber gegenüber das so gar nicht empfindet. Ah, ja, ne? Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das würde ja zu Vertrauen führen. Also in einer romantischen Beziehung, glaube ich, würde man denken, ja, also man würde jetzt nicht denken, ich bin der geilste Kerl der Welt. Auch sowas habe ich schon im Umfeld erlebt, wo dann Leute sozusagen aus allen Wolken gefallen sind, wenn ihnen dann ein Vertrauensbruch widerfahren ist, weil sie das gar nicht begreifen konnten, ne, weil sie halt sich für selber für unangreifbar hielten. So war ich nie, ich war tatsächlich eher das Gegenteil. Und genau, und ich glaube, diese Verknüpfung gibt es so im Privaten.
Ja, die spielt auch genau, mein Überlegen eine Rolle. Ja.
Und ich kann mir, also da würde ich eben sagen, dass, auch wenn ich jetzt immer noch nicht, glaube ich, so der, insgesamt nicht so der selbstbewussteste Typ überhaupt bin, ist es jetzt einfach, glaube ich, also romantisch natürlich, wird dann mit einer gewissen Dauer und auch mit meiner jetzigen Frau und Lebenspartnerin begreift man dann schon, dass jetzt das eine Lebenspartnerschaft ist und ich jetzt, glaube ich, sehr falsch läge, wenn ich an wirklich jeder Straßenecke Gefahr wittern würde, ne?
Ja.
Und das, genau, und das, glaube ich, das hat sich insofern verändert. Wäre jetzt für mich auch nicht der Fokus des Podcasts, wäre jetzt eher so die Frage, genau, kann man da analoge Denkmuster etablieren für diese gesellschaftlichen Sachen? Mhm. Aber du wolltest ja auch, die Philosophen sind ja immer beim Individuum und die wollen ja, du willst ja über die Lebenskunst reden, dann kannst du ja vielleicht da einfach mal weitermachen.
Dann sage ich dazu mal was. Also zunächst mal geht es bei mir ganz umgekehrt wie dir. Ja? Also insofern ist es vielleicht auch eine spannende Geschichte, weil wir sozusagen aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Ich meine, sagen zu können, dass ich trotz, sagen wir mal, keiner objektiven Grundlage sehr selbstbewusst gewesen bin als junger Mensch, insbesondere im Zusammenhang mit meinen Leistungen in der Schule und dann auch später im Studium. Und dass ich dachte, das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass du Anerkennung findest, sodass ich so gewissermaßen mit einer gewissen Unbekümmertheit in diese soziale Integration hineingegangen bin. Dann habe ich sehr früh in meinem Leben ja deine Mutter kennengelernt und das ist ja dann sofort eine enge und dauerhafte Beziehung geworden, sodass dieser romantische Aspekt dann auch nicht so belastet war durch Vorsicht und Sorgen. Tatsächlich aber hat sich dann gezeigt, dass die, ich sage jetzt mal etwas romantisierend, die Zuneigung oder die Offenheit oder die Kooperationswilligkeit, die mir im Laufe der Jahre immer mal wieder signalisiert worden ist, im Laufe meiner beruflichen Entwicklung, sich dann manchmal dramatisch und auch spürbar nicht als wahrhaftig oder als nicht als begründet erwiesen hat. Und dass ich jetzt im Rückblick feststellen kann, dass ich oft geglaubt habe, Menschen wären mir gegenüber in diesem beruflichen Kontext aufrichtig, sie seien verlässlich, ich könnte ihnen vertrauen. Und inzwischen habe ich den Eindruck, dass das in vielen Fällen so gewesen ist, dass man so lange, sagen wir mal, die Vertrauens Verhaltensweisen mir gegenüber aufrechterhalten hat, wie man sich davon Vorteile versprochen hat. Und dass es in dem Maß und in dem Moment, wo da keine Vorteile mehr zu erwarten waren, eine Art, ich will nicht sagen Abservierung, aber doch so eine Art Kultivierung von Gleichgültigkeit stattgefunden hat. Und deshalb meine ich, man muss ganz ernst nehmen, und das gilt übrigens dann auch im gesellschaftlichen und politischen Kontext, ja, man muss ganz ernst nehmen, dass
ein berechtigtes Vertrauen nur dann gegeben ist, wenn man den Partner, die Partnerin oder die Institution, der man vertraut, auf die, wie soll man sagen, auf die Zuverlässigkeit geprüft hat. Mhm. Also, was ich hier zunächst einmal sagen will, ist relativ trivial. Es gibt eine Form von Vertrauen, die das gewissermaßen blind ist.
Ja, Vertrauensvorschuss.
Ja, und auch in dem Sinne von Naivität, nämlich zu glauben, wenn jemand nicht von vornherein einen dezidiert unseriösen Eindruck macht, also wenn wir keinen Grund haben, misstrauisch zu sein, dann sei das Grund genug, um Vertrauen zu haben. Das ist, glaube ich, das, was ich ursprünglich gedacht habe. Mhm. Ursprünglich habe ich gedacht, hast du keinen Anlass, keinen konkreten Anlass, Misstrauen zu haben, dann kannst du auch vertrauen. Und ich meine, das sei ein bisschen naiv, sondern man müsste so sagen, man muss positiven Grund haben, jemanden für vertrauenswürdig zu halten, bevor man Vertrauen hat. Also gewissermaßen die Unterstellung, wenn nicht von vornherein Bedenken, berechtigterweise Bedenken auftauchen, dann ist Vertrauen richtig. Die scheint mir ein bisschen zu naiv zu sein. Und deshalb muss man mal über die Frage reden, das ist sozusagen jetzt mein Hauptanlass, mein Hauptthema, wie stellt man fest, dass Partner, Partnerinnen, Institutionen vertrauenswürdig sind? Das heißt, wie stellt man fest, dass etwas verlässlich ist? Mhm. Und da finde ich, wird deutlich, das lernt man mühsam, manchmal auch schmerzhaft im Laufe von vielen Erfahrungen, die selbstverständlicherweise auch eine ganze Menge von Enttäuschungen enthalten. Und Enttäuschungen sind ja sozusagen in der Regel von der Struktur, ich habe auf etwas vertraut und habe dieses Vertrauen hat sich nicht als berechtigt erwiesen. Ich stelle also fest, in hohem Alter und nach vielen, vielen Jahren philosophischer Tätigkeit, dass ich zumindest was diesen Kern betrifft, lange Zeit eine erstaunliche Naivität an den Tag gelegt habe. Und ich bin jetzt nicht enttäuscht in einem emphatischen Sinne, aber doch ernüchtert, was meine Erwartungen an Menschen betrifft, weil sich gezeigt hat, man wird oft sozusagen eingelullt durch bestimmte oberflächliche Formen von Freundlichkeit, die aber nicht in dem Sinne wirklich substanziell sind. Aber gleich kommt noch was Theoretisches dazu.
Ja, gut. Also ja, verstehe ich. Und ich glaube, da kommen wir auch wirklich ganz anders an die Sache ran, weil ich glaube, also erstens, glaube ich, ist so die Frage, wie sich, also gerade so in beruflichen Kontexten, wenn du da von Vertrauen sprichst, ne?
Ja.
Das ist zum Beispiel sowas, was sich jetzt mir gar nicht so unbedingt so erschließt. Also ich habe natürlich so im beruflichen Kontext vielleicht 2-3 Personen, ja, also gerade natürlich so, also mein Chef oder so FördererInnen, mit denen man dann auch teilweise so eng zusammengearbeitet, dass da ein Vertrauensverhältnis bestanden hat und da besteht. Und da würde ich auch sagen, das ist dann aber schon auch sozusagen geprüft, einfach so über jahrelange, ne, jahrelangen Bestand und so. Und dann würde ich gleichzeitig sagen, ist gerade so, weiß nicht, in unserem Job, in unserem Betrieb, ist mir halt schon immer klar, dass das also da suche ich über, da würde ich sagen, ich suche im Job überhaupt nicht nach Vertrauen. Also ach, Vertrauen, das ist interessant. Ja, Vertrauen wäre jetzt für mich überhaupt nicht die wichtigste Kategorie, gerade gegenüber den Kolleginnen. Da würde ich eher sagen, ich glaube, die Enttäuschung, die du erlebst, ist natürlich eine von Leute werden jetzt, weil du für sie weniger relevant bist, weil du dann nicht mehr in Amt und Würden bist, weil du jetzt da vor Ort keine Macht mehr ausübst, darum geht's ja, ne, sind sie jetzt einfach weniger zuverlässig und kümmern sich jetzt nicht mehr um deine Sachen auch oder um deine Bekannten oder um deine Schülerinnen, ja, ja, oder sowas, sondern machen halt ihre Sachen. So, da würde ich immer sagen, ja, wäre ich jetzt nicht super verwundert drüber und wäre ich auch nicht, glaube ich, auch wirklich nicht im gleichen Maße drüber enttäuscht. Ah ja, halte ich für sehr anders, halte ja. ich für sehr gewöhnlich. Und da glaube ich, bin ich irgendwie ganz anders, was meine Einstellung zum Job angeht. Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr wenige Vertraute in diesem Job. Und das sind Leute, die ich super nett finde und so. Da weiß ich gar nicht, ob ich da so unbedingt von, ich würde bei so beruflichen Freundschaften, die würde ich auch immer so markieren. Also sind berufliche Freundschaften, also mit ganz wenigen Ausnahmen. Also mein jetzigen Kollegen, so, das ist jetzt, da sind wir schon lange zu, sozusagen als Paar unterwegs oder so im Team unterwegs. Das ist was anderes. Da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, enttäuscht zu sein, wenn da gewisse Sachen, ne, also da wäre ich, glaube ich, auch, hätte ich auch das Gefühl, oh Gott, da hätte ich anders, das hätte ich anders erwartet. Aber das wäre bei mir die absolute Ausnahme. Also ich finde halt die, ich würde sagen, ist einfach, also, ne, also wie die Stieber-Trends rappen so schön, auch EPMD wissen es, Business is Business. Und ich glaube, das ist einfach so, dass natürlich, also das ist halt geschäftlich, das sind halt geschäftliche Beziehungen und da glaube ich, gehört es zum Habitus, gewisser Milieus auch in geschäftlichen Beziehungen, gehört der Habitus, dass man mit den Konventionen der Freundschaft spielt, dass man die auch teilweise theatralisch und ritualisiert inszeniert, also man geht gemeinsam essen, man geht gemeinsam zum Glühweinstand und so, aber für mich wäre das so, das ist tatsächlich, das sind Performanzen von freundschaftlichen Konventionen. Ich such in dem Betrieb nicht meine Freundinnen und meine Freunde. Da würde ich relativ, also da findet man dann auch mal jemanden, den man super cool findet und so, aber bei mir und meinen Freunden läuft das dann immer so, wenn wir uns dann sehen, dann sind wir super eng auf Konferenzen oder sowas, dann schreiben wir uns 3 super nette E-Mails und dann sieht man sich wieder ein Jahr lang nicht. Und ich habe auch keine anderen Erwartungen. Und ich würde da, also ich glaube, da für mich wäre es einfach spannend zu wissen, wie unterscheidet sich für dich da Vertrauen zu Zuverlässigkeit? Also weil eigentlich glaube ich, also ich würde immer sagen, also für mich ist wichtig, dass die Studis mir vertrauen. Und da meine ich eher sowas mit, die vertrauen darauf, dass ich gerechte Noten gebe, die vertrauen darauf, dass sie, wenn sie Probleme haben, sie mit mir darüber reden können und dass ich damit dann nicht, damit dann hausieren gehe, wenn ich nicht soll, ne, wenn das halt geheim bleiben soll und so. Das sind für mich Zeichen von Vertrauen. Und so wie ich dich nicht, wie ich verstehe, ist das ja nicht so, dass du dich den Leuten in irgendeiner Form anvertraut hättest, ne?
Nein,
mit irgendwelchen Sachen und dann, also da, das wäre
für, da. Geht nicht um Verrat.
Genau. Mhm. Und das wäre für mich sozusagen, da wäre so für mich die Frage, wie ausgedehnt ist dein Vertrauensbegriff und was meint das in deiner, dieser Konzeption der Lebenskunst?
Gut. Also, es ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, dass man sich klar wird über Sachen. Und das Erste, was ich jetzt dazu sagen will, ich stelle mit Freude, aber auch mit einer gewissen Irritation fest, dass du hier viel reflektierter bist, als ich das bin. Und das ist für mich natürlich auch irritierend, weil ich ja immerhin Philosoph bin, nicht? Und über solche Sachen nachgedacht habe ich darüber auch. Mhm. Ja? Ein Ergebnis des Nachdenkens war immer ein Satz aus der kantischen Ethik, nämlich, dass man Menschen nicht bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck benutzen soll. Nicht? Also, Und wenn du sagst, ja, das ist halt dieses Konventionelle besteht eben darin, dass das Business ist, ja. Und dann benutzt man den anderen, um seine Sachen zu regulieren. Und da soll man doch nicht so naiv sein, zu glauben, das sei mehr, nicht? Und doch, da muss ich mich schuldig bekennen. Ich habe immer gedacht, man tut sowas nicht, ja. Also wenn man schon dauernd mit Leuten korrespondiert oder mit Leuten auch zu essen geht, dann ist das Ausdruck dessen, dass man den anderen, jetzt mal etwas pauschal gesagt, dass man den anderen nicht ausnutzt, ja. Und mit Ausnutzen meine ich Freundschaften oder Beziehungen zu kultivieren mit dem Hintergrund, dass dieser Mensch, den man da auf diese Weise hofiert, etwas für einen tun kann. Ja? Also, da war ich immer der naiven Vorstellung, wenn Leute sich gewissermaßen die Mühe machen, mit mir Zeit zu verbringen und angenehme Gespräche zu führen und mich um Rat zu fragen und so, das bedeutet, denen bin ich wichtig. Mhm. Ja, wichtig als Person. Und ich stelle jetzt irritiert fest, das ist naiv gewesen. Ja, und da bist du viel weiter. Mhm. Ja, indem du diese Erwartung nicht hast. Und dann will ich zwei Sachen noch dazu sagen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ein Aspekt ist, meine Enttäuschung ist, dass jetzt sozusagen, wo ich nicht mehr in Amt und Würden bin, Leute sich nicht mehr um mich und auch nicht mehr um meine Schülerinnen und Schüler in angemessener Weise kümmern. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich habe in der Reflexion eben festgestellt, dass solche, sagen wir mal, Formen des Ausnutzens lange stattgefunden haben, bevor ich in den Ruhestand getreten bin, schon sehr früh in meiner akademischen Laufbahn, und dass ich das nur nicht bemerkt habe, sondern nur in sehr drastischen Einzelfällen mir das aufgefallen ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, das beschränkt sich keineswegs darauf, dass ich im beruflichen Kontext da solche Erfahrungen gemacht habe, sondern auch in privaten oder halbprivaten Zusammenhängen, politischen sowieso, ich war ja mal kurz politisch aktiv, und da gab es übrigens auch, und das hätte mir ja damals schon mal klarer werden können, da gab es von den Politikern, die ich da kennengelernt habe, den Kessenspruch, was ist die Frage ist, was ist die Steigerung von Feind?
Parteifreund.
Feind, Parteifreund, nee, Feind, Erzfeind, Parteifreund. Mhm. Ja, und so ähnlich könnte man sagen, was ist die Steigerung von Feind, Kollege und so weiter. Mhm. Nicht? Ja, aber es ist eben, also in der Politik sowieso, aber es gibt auch gesellschaftliche Kontexte, wie zum Beispiel gesellschaftliche Clubs, wo man denkt, naja, das sind aber Leute, die sind jetzt mit dir befreundet, weil sie dich als Person schätzen, und dann kommt dabei heraus, die hatten immer im Hinterkopf, der kann vielleicht mal was für dich tun, ne?
Ja, ich glaube aber gar nicht, ich bin da sozusagen in beiderlei Hinsicht, glaube ich, gemäßigter. Und du bist ja eigentlich der...
Ich bin radikaler in dem Punkt.
In dem Punkt bist du ziemlich radikal.
Aber sonst bin ich eigentlich der für das rechte Maß.
Genau, und jetzt würde ich schon sagen, das rechte Maß ist doch zu sagen, diese Art von sozialen Beziehungen, also die jetzt jenseits der Familie, und dann hat jeder, glaube ich, von mir aus eine Handvoll... Leute, ja, für die man durchs Feuer gehen würde, jetzt mal ganz pathetisch gesagt, ja, oder von denen man weiß, da kannst du nachts um drei anrufen, so, ne, diese
wenn du in Folge bist.
Ja, da gibt's ja jetzt 1000 Formulierungen, aber da würde ich sagen, das weiß ich von Anfang an, Also, und ich glaube, ich würde nämlich, dass das bei meinen Kolleginnen, wie gesagt, mit einer oder zwei Ausnahmen nicht der Fall ist, sondern, und dass das auch nicht die Leute wären. Ich fände das auch eine Fehleinschätzung dieser Beziehung. Und nochmal, ich finde super viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, super viele Leute in den entsprechenden Gesellschaften auf Konferenzen immer super nett und man lädt sich gegenseitig ein. Und da würde ich schon sagen, da gibt's sowas wie, man achtet eben darauf, wenn ich jetzt viermal die gleiche Person eingeladen habe oder sage, hey, guck doch mal da, da war was oder so und dann kommt nie was zurück, dann denke ich mir auch so, ja gut, das ist eine Einbahnstraße, ne? Dann fühle ich mich dann da auch so ein bisschen geläutert. Also ich glaube schon, da gibt's so soziale, da gibt's schon Konventionen und da gibt's auch sozusagen berechtigte Erwartungen. Aber nochmal, ich würde das nicht unter dem Begriff des Vertrauens fassen.
Ah ja, ich ja eben, ne? So.
Und das ist, glaube ich, so der Unterschied. Ich würde halt sagen, ja, das ist dann eher, für mich wäre das eher die Frage der Zuverlässigkeit. Wenn ich jetzt jemanden zweimal einlade oder ich bin auch in so Verbünden, ne, wo wirklich, wenn ich es nicht mache, macht es halt niemand anders. Ne? Und dass man sich dann halt auch so überlegt, ist dann auch egal, ne, ob das in Berlin stattfinden soll oder in den USA stattfinden soll. Irgendwie, wenn ich es nicht mache, macht's ja keiner. Und dann denke ich mir, irgendwann denke ich dann auch so, ihr habt das jetzt 3, 4, 5 Mal für alle gemacht. So, jetzt, wenn das euch auch was wert ist, macht ihr das jetzt. Sonst so mache ich es halt auch nicht mehr. Aber das mache ich nicht und bin dann so fundamental enttäuscht. Sondern ich denke halt, ja, es ist halt auch meine Arbeitskraft und Arbeitszeit. So, jetzt sind mal andere dran. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich habe schon gedacht, also dass wir so ein Vertrauensverhältnis haben. Das sind super nette Leute und enge Leute. Also deshalb, da wäre meine Enttäuschung viel gemilderter. Das meine ich damit. Ne?
Ja, das ist der und Punkt, das, wo wir uns unterscheiden.
Genau, also das hatten wir, glaube ich, bei der Freundschaftsfolge auch schon so, dass du so krasse Erwartungen hast. Und an Freundschaft, da hatten wir, glaube ich, auch, ne, ja, diesen, so ein bisschen diesen Disput. Und ich würde sagen, so Vertrauen kommt für mich tatsächlich eher so in diesem Bereich von Anvertrauen. Und das, was du halt meinst, ist im Prinzip, also jetzt könnte, wenn ich es ganz technokratisch sagen würde, würde ich sagen, teilweise kollegiale Zuverlässigkeit und teilweise eben gegenseitigen Respekt, ne? Also so sich Respekt entgegenbringen. Und
ja,
ne?
Beides.
Ja, genau. Und da würde ich eben sagen, ja, das mag beides sein, aber das ist für mich nicht Vertrauen. Ah, also ja, das wäre für mich dann, das, also dann hast du, klar, dann hast du in den Leuten irgendwie ein Vertrauen gesetzt und so, aber ich glaube, und da würde ich wirklich fast sagen, vielleicht bist du auf, jetzt sorry, das meine ich ja, jetzt ja nicht, aber auf diesem Auge blind, und das ist jetzt keine, ja, ja, Anspielung auf deine...
Ja, ich bin ja wie auf einem Auge, genau, blind.
Ja. Sorry, aber ich glaube, du bist so ein bisschen vielleicht auf dem Auge blind, und das habe ich dir ja schon öfter hier gesagt, und das unterscheidet uns ja auch. Weil ich bin auch, natürlich sind wir alle irgendwie eitel im Job, wir wollen da alle gut sein, wir wollen da alle beliebt sein, wir wollen alle auch Bücher schreiben, die andere toll finden und Texte und so, aber du bist da nochmal, glaube ich, also die Amis sagen, more invested, ne? Das ja ist so in deinem, und deshalb davon Vertrauensverhältnis zu sprechen, da würde ich immer sagen, da bin ich froh, dass ich teilweise meine Vertrauensleute in Fußballvereinen hatte oder ja, ne, ja, auf dem Boysplatz oder halt in der Schulklasse vorher und Freundschaften, die jetzt ein Leben lang dauern. Ja. Das wäre mir viel wichtiger und bleibt mir auch wichtiger als jetzt die Leute, die ich auf einer Konferenz sehr nett finde und die einen dann mal einladen und man lädt die mal ein und dann, ah, ja, schreibt man auch mal 5 E-Mails hin und her. Irgendwann dann halt, so läuft das bei mir halt auch immer. Dann, ah, irgendwann schreibt man halt nicht mehr,
ja,
und dann lädt der eine entweder nochmal ein oder die andere eben nicht mehr und dann war es das irgendwie. Also so erlebe ich das viel mehr, viel flüchtiger. Ja,
das ist interessant. Das ist sehr interessant und da können wir jetzt sozusagen auch einen Bogen, wie sagt man, eine Verbindung herstellen zu einem anderen Aspekt, der in dem sich unsere und beide Leben fundamental unterscheiden. Also ich würde jetzt selbstkritisch sagen, mein Leben ist sicher monoton, kann man nicht sagen, aber sagen wir mal fokussierter in dem Sinne, dass ich aus meiner beruflichen Identität heraus lebe.
Mhm.
Ja? Dass das sozusagen den Kern meiner, außer der Beziehung zu euch und eurer Mutter, war das immer sozusagen das Zentrum meines Welterlebens. Und deshalb habe ich dort eben das gesucht, was man Freundschaften und sowas nennen kann. Und jetzt lerne ich durch dich und durch diesen Podcast, und deshalb bin ich froh, dass wir darüber nochmal gesprochen haben und dann noch sprechen, lerne ich, dass das vermutlich eine falsche Erwartung ist. Aber es hat eben damit zu tun, dass ich eben quasi in erster Linie diese akademische, philosophische Tätigkeit für meine Weltverankerung gesehen habe. Und alles, was sonst mal so stattgefunden hat, wie diese kurze politische Geschichte, abgesehen eben von der meiner Ehe mit der meiner wirklich sehr geliebten Frau und der Beziehung, meiner Rolle als Vater, ist alles andere sozusagen beiläufig gewesen. Ne? Beiläufig. Und jetzt könnte ich ja etwas weinerlich sagen, wo anders als in diesem Milieu hätte ich das erleben und kultivieren können, was mit Vertrauen und Freundschaft und Verlässlichkeit verbunden ist. Also diese Art von sozialer Beheimatung.
Verstehe ich.
Ja, also meine soziale Beheimatung musste außerhalb der Familie dort stattfinden, wo mein Lebensmittelpunkt war. Und das war nun mal beruflich. Ich bin in der Hinsicht sehr einseitig, ganz und gar Philosoph und akademischer Lehrer. Ja? Und
aber ich glaube, ja. Ich würde dazu sagen, ja und nein. Denn ich würde sagen, denn du hast ja Leute in deinem Leben, die dieses Vertrauen nicht enttäuscht haben. Den Peter Zocholl zum Beispiel.
Ja, das den ist hast du wiederentdeckt.
Den hast du wiederentdeckt. Und du hattest auch, du hast ja auch in der akademischen, da haben wir auch schon drüber geredet, der Winfried Rösler, der jetzt schon verstorben ist. Das war ja ein echter Freund.
Ja, aber das war der Idealfall.
Genau. Aber das, genau. Und das, glaube ich, ist halt so, da frage ich mich, also das ist eben der Idealfall. Und da würde ich eben sagen, da hat man drei oder vier, wenn man Glück hat, hat man drei oder vier davon.
Würde ich nicht haben.
Nee, im ganzen Leben meine ich. Und vielleicht nicht immer zur gleichen Zeit. Ne? Aber ich glaube deshalb, du hast ja sogar da jemanden gefunden. Ich glaube, und ich glaube, es ist dann eher so die Frage von, aber das hatten wir in der Freundschaftsfolge schon, also ne, ob man das da dann...
Ja,
also was man immer direkt darunter liest, und ich glaube, dieses mit dem, und ich habe das jetzt natürlich auch schon öfter erlebt, weil ich war jetzt Professor, jetzt bin ich gerade kein Professor, das heißt, da merkst du auch direkt, ne, das ist ja auch immer mit dem Titel, kommt natürlich auch, kommen die Leute und schmieren dir Honig ums Maul, und ich war ja super jung Professor, ich war am Anfang 30 Professor, da rechnet auch noch keiner damit, und dann bist du immer und so, ne, und dann also da habe ich auch sehr schnell die Erfahrung gemacht, das sind halt diese ganzen, klar, das sind halt die Leute, das ist der Grund, warum die Fußballprofis alle so aufpassen müssen, was ihr Umfeld angeht, weil die natürlich diese ganzen Leute dann das schick finden, ne? Und ich glaube, das ist mir total bewusst, dass man auch ein Teil, dass das für manche Leute total wichtiges Kriterium war. Und das habe ich, glaube ich, in der Schule schon gelernt, weil ich auch da schon Leute hatte, die auch nur mit mir befreundet sein wollten, weil ich cool Fußball spielen konnte. Ne, eine Zeit. Also das habe ich, glaube ich, immer schon so gemerkt. Es gab halt die Leute, die haben nur angerufen, wenn ihnen der 11. Mann fehlte. Ne, oder ja nicht mal, weil sie immer wussten, komm, den rufst du an, der kann uns irgendwie helfen. In diesem Kontext. Und es war halt klar, wenn die dann samstags abends weggegangen sind, wollten die nicht mich dabei. Was ich auch safe gut fand. Also es ist jetzt auch keine, aber da habe ich es, glaube ich, schon so gelernt. Und da würde ich auch nicht sagen, da ist mir irgendwie, ne, ja, da haben sie mir fußballerisches Vertrauen entgegengebracht, dabei beließ es sich aber auch, und das ist auch okay. Ja. Und das, glaube ich, ist es auch. Ich würde sagen, das ist für mich nicht in dem Sinn, das ist für mich ein anderes Vertrauen.
Ja, gut. Ich lerne viel jetzt gerade. Mhm. Und das freut mich immer, wenn ich lerne. Also, ja, die beiden Personen, die du hier genannt hast, also an erster Stelle muss man mal sagen, das allergrößte Vertrauen habe ich immer in deine Mutter.
Ja, ja, klar, ja, das ist eh klar.
Aber davon abgesehen, Peter Zocholl, den ich vor 20 oder noch länger Jahren wiederentdeckt habe, nachdem wir nach der Jugendfreundschaft uns etwas aus den Augen verloren haben. Und mein hochgeschätzter Kollege, leider verstorbener Kollege Winfried Rösler. Ja, das sind Fälle von Leuten, denen ich voll und ganz vertraue. Ja.
Und auch Günther Karpus. Und
ja, der, aber das ist schon wieder
begrenzt. Genau, ja. Aber das, ja, aber zum Beispiel war das jetzt auch niemand, der dein Vertrauen enttäuscht,
würde
ich sagen. Ne?
Nein.
Genauso wenig wie, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der andere Lions-Freund, der auch schon verstorben ist, jetzt reden wir
ja nachher
tote Männer, das ist so ein bisschen ungünstig. Aber du weißt, wen ich meine.
Ja,
und das waren ja auch so, das war ja Leute, also der Karpus zum Beispiel, der hat dann mir auch mal geholfen,
als
ich in einer Situation war und so. Die waren halt auch in dem Sinne verlässlich.
Ja, das
und das fand ich, da habe ich immer gedacht, das sind doch auch deine Freunde.
Ja,
während du wusstest eigentlich bei den Kollegen, also jetzt weiß ich nicht, ne, aber
ja,
in Koblenz teilweise wusstest du ganz genau, dass das eigentlich...
ich hätte es wissen sollen.
Naja. Also, das ist das eine.
Also,
aber wie kommen wir jetzt, wie kannst du da die Brücke schlagen zum Vertrauen in Institutionen? Du hast doch hier gute Stichpunkte dir gemacht.
Ja,
oder willst du noch was sagen?
Nein, pass auf. Also, ich beginne wieder biografisch.
Mhm.
Ich glaube, ich war da in der Oberstufe. Und da wurde ich zum ersten Mal in einem, sagen wir mal, emphatischen Sinne mit der Vorstellung von Vertrauen konfrontiert, und zwar theoretisch. Einer meiner Lehrer, nämlich ein Geschichtslehrer, sprach mit uns über die russische Revolution und erwähnte Lenin.
Mhm.
Und ein sehr bekannter, sozusagen berüchtigter Satz von Lenin ist: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Mhm.
Ja. Und das fand ich total abstoßend.
Mhm.
Ja, weil es sozusagen das Vertrauen so niedrig machte und sollte ja eigentlich heißen, es ist besser, niemandem zu vertrauen.
Mhm.
Misstrauen ist richtig und deshalb kontrollierst du am besten. Und deshalb wird in der Partei werden die kompliziertesten Systeme eingeführt, um immer alle unter Kontrolle zu haben. Das fand ich furchtbar. Und ich bin sozusagen von Kindesbeinen und von der Jugend bis Jungmannesalter bis jetzt eigentlich immer auf der Suche gewesen nach Menschen, denen man vertrauen kann. Ich habe ein paar gefunden, aber ich habe gedacht, es müssten halbe Dutzende oder Dutzende sein.
Mhm.
Ja, und es wäre nur dann wäre es sozusagen gut, Vertrauen zu haben, wenn das eine große Bandbreite von Personen ist, auf die man sich verlassen kann und denen man was bedeutet. Und insofern stelle ich eine große Diskrepanz fest zwischen meiner theoretischen Reflektiertheit und meiner existenziellen Naivität. Und da sieht man also, wie wichtig es ist, dass man Sachen immer mal wieder neu überlegt. Denn so habe ich mich bisher nicht gesehen. Ich habe immer gedacht, meine Erwartungen sind ganz berechtigt, aber die Leute sind halt irgendwie dem nicht gewachsen.
Mhm.
Ich müsste jetzt umgekehrt sagen, die Leute sind schon in Ordnung, nur meine Erwartungen sind halt übertrieben. Und das ist dann wirklich ein Punkt, wo ich deine nicht hämische, aber freundliche Kritik annehmen muss. Hier fehlt mir das rechte Maß.
Mhm.
Hier habe ich immer viel mehr erwartet. Es ist nicht grundsätzlich enttäuscht worden, aber es ist doch wegen der ausufernden Quantität meiner Vertrauenserwartungen dazu gekommen, dass ich jetzt resümierend sage, naja, aber vieles davon war nun letztendlich nicht besonders erfolgreich. Nicht?
Mhm.
Aber es hilft mir jetzt, durch diese nachträgliche Korrektur zu sagen, naja, ich muss das gar nicht so negativ sehen. Ich muss einfach mal mir klar machen, dass ich bis ins hohe Alter hinein da gewissermaßen naiv gewesen bin. Ein kleines anekdotisches Element noch dazu. Die Ursula hat mir immer gesagt, also deine Mutter hat mir immer gesagt, ich sollte nicht geringschätzen, was es ausmacht, dass Leute mich als Professor kennen. Und ich habe immer gesagt, das ist doch Quatsch, also es geht doch gar nicht darum. Ich dachte immer, es geht um die Person. Aber auch das habe ich in den letzten 10 Jahren immer mehr gemerkt, dass es nicht falsch ist, zu sagen, Leute schmücken sich gerne mit anderen Leuten Titeln oder gesellschaftlichen Status und sowas. Und das ist auch eine Naivität, die ich habe, dass ich dachte, das sollte doch nicht wichtig sein.
Ja, aber es ist, glaube ich, immer ein Teil von einem, ne? Und es ist halt immer beides. Also ich würde immer sagen, das bist halt du, ne? Und ich glaube, dieses, also das ist ja, also wenn man auch so wie du ja, wenn das ist ja so sehr Kern deines Wesens. Ja, also bist ja jetzt nicht irgend so ein Medizinprofessor, weißt du, der, was ich eigentlich, also jetzt, ich soll nicht über die medizinischen Kollegen eigentlich was sagen, aber die kommen ja oft sozusagen so ein bisschen anders in diesen
Genuss. Ja, mehr zufällig zu dem Titel.
Ja, genau, und zu einem Titel und so. Sondern da bist du ja schon eben, du bist ja auch Lehrender und du bist eben auch Philosoph und das bist du ja auch durch und durch. Und insofern ist es ja auch nicht verwunderlich, dass die Leute dich deswegen schätzen. Und vielleicht auch deshalb, weil du ja gleichzeitig, also ich würde immer sagen, du bist ja auch ein lockerer Typ, du warst auch immer, bist auch super offen und das ist jetzt ja auch nicht sozusagen im Klischee des Professors angelegt, dass der immer weltoffen allen begegnet und so und eben keinen Standesdünkel hat und so, und all das hast du ja nicht. Und dann, da glaube ich, ist das schon ein wichtiger Teil deiner Person und auch sozusagen des Reizes. Aber ist natürlich richtig, dass man nie genau weiß, wie das wäre, wenn das anders wäre. Aber dann wärst du eben auch ein anderer, ne? Also das, glaube ich, ja, so der Clou. Das ist halt, ein guter Punkt. Ich habe mich das auch immer oft gefragt, ne? Im Tischtennisverein merkt man ja auch, dass finden Leute dann irgendwie aus ganz anderen Gründen auf einmal gut, nämlich weil man toll Tischtennis spielt. Und da weiß man auch, wenn das jetzt nicht mehr wäre, dann wäre ich ein anderer, aber dann hätten die vielleicht auch kein Interesse mehr. Und im Fußball war es ganz extrem so in der Schule. In der Schule wäre ich von der, in Anführungsstrichen, Beliebtheit ganz anders gewesen, wenn ich nicht so gut in Sport gewesen wäre. Das ist ein etwas anderes Thema. Gesellschaftliches Vertrauen würde ich auch noch gerne drüber reden. Also, weil da ist ja auch so, dass man sagen kann, da habe ich jetzt, vielleicht ist das die Analogie, die mir jetzt so einfällt, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ich würde sagen, für mein Leben ist, also mein Eindruck ist halt schon, dass auch da ich gesellschaftlich und ich glaube auch wir gesamtgesellschaftlich immer in so Zeiten uns manchmal gemütlich machen, wo wir uns relativ naiv irgendwie darauf vertrauen, dass das irgendwie schon alles läuft, ne? Dass auch alle Vertrauen haben in die Institution, dass man das auch zurecht haben kann. Und dann kommt es immer mal wieder. Und ich glaube, im Prinzip jetzt seit mindestens 2008 fortwährend zu so Vertrauenskrisen. Ja. Ne? Also mindestens seit der Finanzkrise, ja. Da fehlte ganz krass und wurde klar, dieses naive Vertrauen in Investmentbanking, in die Finanzmärkte war absolut fehlgeleitet und naiv. Und halb Island hat die Pension verzockt.
Verloren.
Ne? Und das war einfach so, man dachte, es geht halt immer weiter und man kann jetzt... Ne, und jetzt, gerade sind wir jetzt in Amerika, kann man auch sagen, die büßen das jetzt auch ein. Die haben halt gedacht, also die Grundpfeiler der liberalen Demokratie, da geht keiner ran. Und jetzt haben sie da einen politischen Kandidaten, der das sehr offensiv rhetorisch macht und trotzdem vielleicht die Wahl gewinnt.
Ja.
Also das sind alles so Sachen, wo man sagen kann, da gab es vielleicht einen Vertrauensvorschuss, der auch nicht berechtigt war. Und da habe ich das Gefühl, dass wir gesellschaftlich... das ist dann keine Frage des Maßes, das ist dann eher so eine Frage des sich Einrichtens und nichts mehr weiter dafür tun. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, die deutsche Politik leidet ja unter einem unglaublichen Vertrauensverlust. Also wenn man sich die jüngsten Wahlen anguckt, das ist ja eigentlich, das ist ja ein Vertrauensbekenntnis den politischen Institutionen, den Parteien gegenüber, ne? Und dem politischen System gegenüber plus dem Kommunikationssystem der sozusagen der Medien, ne? Und dass da einfach, muss man sagen, insgesamt einfach viel zu wenig dauerhaft dran gearbeitet wurde, ne, dass sozusagen, dass man Vertrauen sich erarbeitet. Und das, ja, also das wäre sozusagen, das wäre ja, so meine These dazu.
Ich stimme dir dazu. Und da muss ich auch sagen, da bin ich ähnlich in die Welt hineingesegelt, wie in dem jetzt ausführlich besprochenen anderen Bereich. Man könnte sagen, eigentlich bin ich von meiner Grundhaltung her durch ein Weltvertrauen bestimmt. Das habe ich auch nach wie vor. Also ich rechne nicht dauernd damit, dass Unfälle passieren oder ich schlagartig schwer erkranke oder so. Da bin ich eher optimistisch. Ja, eher auch immer gewesen. Ja. Also ich habe so eine Art Weltvertrauen, aber ich habe auch ein politisches Vertrauen und einen politischen Optimismus gehabt, nämlich, dass Verhältnisse und Denkweisen, wie ich sie aus den Berichten über das Dritte Reich kennengelernt hatte in der Schule und dann auch im Studium, dass das sozusagen Vergangenheit ist. Ja? Und dass sozusagen die liberale Demokratie etwas ist, was während meiner ganzen Lebenszeit und wahrscheinlich weit darüber hinaus nicht und von niemandem ernsthaft in Frage gestellt wird. Ja, und da stelle ich fest, auch da ist mein Vertrauen übertrieben gewesen. Mhm. Ja, da habe ich angenommen, weil die Leute, die das vielleicht immer schon mal gedacht haben, dass das gar nicht so wichtig ist, sich nicht getraut haben, das öffentlich zu tun, bis sich das Klima geändert hat und jetzt jeder meint, er könnte da munter drauf losreden. Da habe ich also so aus dem Schweigen fälschlicherweise geschlossen, das gibt es gar nicht. Mhm. Und jetzt stelle ich fest, und das, dann komme ich jetzt doch wieder auf diese Anfangsirritation zurück. Also die Menschen sind doch, sagen wir mal, problematischer, auch in politischer Hinsicht, als ich das gedacht habe. Und wenn du dann sozusagen in ziemlich hohem Alter feststellst, dass du da in verschiedenen Kontexten Menschen so naiv für im Prinzip vertrauenswürdig und verlässlich und positiv orientiert angenommen hast, und dann stellt sich heraus, also bei den letzten Landtagswahlen, ja, in Ostdeutschland, und es ist ja nicht nur Ostdeutschland, es ist ja sozusagen flächendeckend europäisch und amerikanisch, und also der ganze Westen wird im Augenblick von seiner Grundstruktur her in Frage gestellt. Mhm. Das erschüttert einen schon. Vor allen Dingen, und da wären wir bei anderer Gelegenheit und haben wir zwar auch ja schon mal drüber gestritten, ich bin ja ein emphatischer Vertreter des Projekts Aufklärung. Mhm. Und dazu gehört auch die liberale Demokratie und so weiter. Und jetzt kommen von den verschiedensten Seiten große Infragestellungen dieser Sache. Und dann fragt man sich schon, ja, hast du dich jetzt auch da noch total geirrt? Also insofern ist unter dem Titel Vertrauen, das ich dir jetzt sozusagen aufgedrängt habe, ist im Grunde genommen heute thematisch eine Problematisierung bestimmter Grundüberzeugungen, die mich ein Leben lang sozusagen begleitet haben. Und jetzt muss ich in fortgeschrittenem Alter nochmal darüber nachdenken, wie viel von dem naiv war und wie viel von dem deshalb revidiert werden muss. Aber das ist dann vielleicht auch für den einen oder anderen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal interessant, mal darüber nachzudenken, ob sie eher deine abgeklärte Haltung bei sich feststellen oder meine eher naive. Also jedenfalls kann man ja wohl auch sagen, ich bin nicht der einzige Mensch, der schon mal öfter in der Hinsicht enttäuscht.
Und ich, wie gesagt, ich würde sagen, für mich hängt das eher von der Intensität der Gefühle ab, die ich da reinbringe, ne, ob ich dann von Vertrauen reden würde.
Ja.
Und bei der gesellschaftlichen Desillusionierung, da kam, da ist natürlich so, da habe ich natürlich, da liest man relativ viel, wenn man historisch liest, dass diese Gleichzeitigkeit hat es immer gegeben. Also hier Lindbergh in den USA, ne, also the Plot Against America. Also zum Beispiel diese Selbsterzählung der Amerikaner von wir sind jetzt Demokrat, die sind immer schon nativistisch gewesen, immer rassistisch, ne, von Anfang an
hieß. Aber was waren die nativistisch?
Nativistisch.
Was heißt das?
Ja, das ist halt einwanderungsfeindlich im Prinzip. Ne?
Ach so.
Also, dass du halt.
Also ja, man muss in Amerika geboren sein, sonst ist man nicht.
Also und gleichzeitig erzählen die sich immer das vom Melting Pot und Einwanderungsgesellschaft. Und da in der amerikanischen, also in sozusagen Realität und Diskurs siehst du immer diese Gleichzeitigkeit. Also es gibt die vehemente Behauptung von, wir müssen der uns vertrauen, dieser Gesellschaft vertrauen, dem amerikanischen Projekt vertrauen und der gleichzeitig immensen, gleichzeitig, also der Gleichzeitigkeit dieses Misstrauens gegenüber all dem und gegenüber Fremden und. Und deshalb glaube ich, und ich glaube, das zeichnet einfach so eine Spannung aus, dieser westlichen, ne, also auch, das ist auch meines Erachtens ja auch die inhärente Spannung des Projektes Aufklärung, aber gut, das, wie gesagt, also, und man könnte ja auch sagen, wann hat diese Desillusionierung angefangen? Ich erinnere mich an den 11. September 2001, aber ich erinnere mich auch an Rostock-Lichtenhagen, ne, und das ist halt, der 1990 war der Fall der Mauer, und da war dieser Optimismus und ich glaube auch dieses Vertrauen, dass, und was haben wir, was ist das in die Hose gegangen? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich lebe in Brandenburg und wenn du dich natürlich mit den Leuten vor Ort unterhältst, das ist, die sind ja auch aufs Mieseste abgezockt worden. Also sozusagen, warum sollen die auch vertrauen? Wo soll das herkommen? Ich finde, dass sie daraus die falschen Schlüsse ziehen als WählerInnen, keine Frage. Aber wo soll der Vertrauen in die liberale Demokratie und den westlichen Kapitalismus herkommen? Die haben nichts, ne? Und die, das ist halt einfach krass, glaub's mir. Wenn die natürlich sehen, im Westen von Deutschland wird jetzt in vierter Generation irgendwelche werden Immobilien vererbt. Das ist halt crazy, ne? Weil, das, also der Staat ja einfach enteignet worden ist. Und die waren alle arbeitslos am nächsten Tag. Aber ich will nur sagen, sozusagen, die haben natürlich diese Naivität nicht, ne, was das Vertrauen angeht. Und es ist dann, finde ich, auch wieder so. Da muss man als westdeutscher Mensch auch immer sehr aufpassen, dass man nicht mit diesem Dünkel sagt, aber vertraut doch mal anderen Leuten außer dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, aber vielleicht, vielleicht haben die Gründe, warum sie das nicht für richtig halten. Und der AfD sowieso, nur damit das mal gesagt ist. Also der sollte man sowieso nicht vertrauen. Und Donald Trump, also das ist ja für mich das Krasseste, dieses, dass man in Personen wie den oder Elon Musk Vertrauen setzen kann. Das ist dann für mich, da wird's für mich einfach schwer nachvollziehbar, weil da ist ja das, was du für deine Naivität geschildert hast, die Leuten, die denen vertrauen, da kann man ja nur sagen, und wie viele Millionen laufen da mit wirklich offenen Augen quasi in ihr eigenes Verhängnis, ne?
Gut, das hatten wir auch schon mal.
Das hatten wir hier natürlich auch schon mal, ja klar. Und deshalb glaube ich auch, ne, es ist halt so, dass, ja, ist
also, ja, also, was mich so erschüttert ist eben, dass trotz der ganzen historischen Erfahrungen,
ja.
Und zwar nicht nur der eigenen nationalen historischen Erfahrung, sondern der weltweiten historischen Erfahrung in verschiedenen Epochen, trotzdem viele, viele Millionen Menschen in so entscheidenden Zusammenhängen so offensichtlich unseriösen Politikern noch mit so einem Enthusiasmus vertrauen. Also es ist mit dem Vertrauen, das ist schon ein ganz heikles Ding. Also so viel, glaube ich, kann ich als Fazit ziehen. Und persönlich kann ich sagen, ja, das war für mich heute quasi eine Therapiestunde. und ich werde davon profitieren. Ich danke dir sehr.
Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Dann, danke den 5 Leuten fürs Zuhören. Und haltet
ja, ich glaube, es sind mehr.
Es sind mehr, aber bleibt gesund. Ciao.
Bleibt gesund, ne?